Frankenstein Hörbuch Teil 2. Ja, nachdem wir im ersten Teil auf den Hintergrund eingegangen sind, also das Leben von Mary Shelley und ein bisschen auf den Mythos Frankenstein, geht es heute mit dem Buch los. Ich würde aber trotzdem gern nochmal das kurz zusammenfassen, das Leben von Mary Shelley. Mir sind auch noch ein, zwei Sachen eingefallen. Und zwar, also wie wir gesehen haben, Mary Shelley wächst ohne Mutter auf, ihr Vater sehr gelehrt, intellektuell, erzieht sie umfassend, sie nutzt die Bibliothek ihres Vaters, ihrer Mutter und entwickelt sich zu einer sehr gebildeten, aktiven, sehr selbstbestimmten Frau. Nichtsdestotrotz hat sie Schwierigkeiten mit ihrer Stiefmutter, also der zweiten Frau von William Godwin, und im Alter von 17 Jahren lernt sie den Dichter Pierce Shelley kennen und ja, flieht von zu Hause. Und im Jahr 1816 sind sie am Genfer See bei Lord Byron. Und das war vielleicht im ersten Teil ein bisschen missverständlich. Also auf der einen Seite habe ich gesagt, dass in diesen Kreisen Geld keine Rolle spielt, auf der anderen Seite, dass diese Lebensstile geächtet sind. Das möchte ich nochmal kurz erklären. Also, dass Geld keine Rolle spielt, hat den Hintergrund, dass solche Künstler, Poeten, Dichter, aber auch bildhauende Künstler, also man denke mal an Rodin, die Auftragsarbeiten machen, also die von Fürsten oder auch Monarchen oder generell von reichen Industriellen bezahlt werden, damit sie Kunst schaffen. Also von Mäzen quasi, könnte man sagen. Und Lord Byron ist so jemand. Bei Pierce Shelley kommt der Reichtum, weil er geerbt hat. Und das meine ich damit, dass in diesen Kreisen, in denen sich da Mary Shelley bewegt, deswegen können sie auch viel reisen. Also sie und Pierce Shelley haben ausführliche Reisen durch Europa unternommen. Italien, Schweiz, also das ganze Programm. Auf der anderen Seite, mit dem geächtet, meinte ich, dass dieses Bohemleben Anfang des 19. Jahrhunderts, also von den normalen Bürgern, natürlich überhaupt nicht akzeptiert wird. Dass für die einfache Bevölkerung ist das damals sicherlich keine einfache Zeit gewesen, also unter einer Monarchie zu leben oder unter Unterdrückung, das kann man sich wahrscheinlich heute, also zumal in so einem liberalen Land wie Deutschland, gar nicht vorstellen. Also ich mir auch nicht. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Und dann ist natürlich solche Lebensstile, solche freien, liberalen, intellektuellen Entwürfe, Geld ohne Ende, also es ist ja quasi Urlaub ohne Ende. Also das muss schon in den Augen des Normalbürgers wie gesagt, also mir fällt da auch nur das Wort geächtet ein. So das. Okay, also 1816 in dem das Jahr ohne Sommer, alles verregnet und nach einer gewissen Weile ist den vier Leuten langweilig. Sie haben sich alles erzählt, alles diskutiert und aus dieser Langeweile heraus sagen, okay, und dann schreiben wir uns alle mal eine kleine Schauergeschichte. Und das Ergebnis von Mary Shelley ist, wie gesagt, Frankenstein. Die Einflüsse, Tod ihres Kindes, sicherlich nicht ganz einfach für sie. Albträume, Pierce Shelley, schwieriger Charakter. Das Verhältnis zu ihrem Vater, oder generell, das ist auch eines der Motive, komme ich dann später heute noch drauf, dass sie, also will ich ihr nicht unterstellen, aber es ist schon so, dass die Männer in dem Buch sehr schlecht wegkommen, also viel, viel schlechter als die Frauen. Also nicht alle, aber auf alle Fälle die drei Hauptprotagonisten. Und das werde ich heute ein bisschen erzählen. Gut, dann, ja, das war so ein bisschen nochmal zusammengefasst, die Vorgeschichte, Mythos Frankenstein, gehe ich jetzt gar nicht mehr drauf ein. Okay, dann kommen wir mal zur Story. Die Story beginnt mit dem englischen Abenteurer, Entdecker Walden. Ich weiß gerade seinen Vornamen nicht, ich glaube Alexander, aber der Einfachheit halber Walden. Und Walden, wie man das als Entdecker so macht, also er ist so Ende 20, 28 glaube ich, und er ist gerade auf einer Expedition zum Nordpol mit einem Schiff. Warum auch immer, ich glaube, das wird gar nicht so großartig erklärt, er macht das einfach. Und er schreibt von diesem Schiff aus Briefe an seine Schwester in London. Und so wird eigentlich der ganze Roman erzählt. Komme ich gleich noch drauf. Ja, und Walden ist mit seinem Schiff unterwegs, schreibt seiner Schwester in blumigen Worten. Und da möchte ich auch gleich mal in den Text einsteigen, denn in diesen, das sind so die ersten 5, 6 Kapitel des Buches, und Mary Shelley holt hier schon 2 Motive hoch. Also über die Bedeutung von Worten komme ich auch gleich noch, ich komme auf ganz vieles noch gleich. Aber jetzt mal den ersten Text, damit wir auch mal sehen, wie das so sich ganz, wie das sich so sprachlich ein bisschen darstellt hier. Also wie gesagt, sie holt 2 Motive hoch und das eine Motiv ist der Ehrgeiz. Also wie wir später bei Frankenstein sehen werden, sogar Hybris, also Überheblichkeit. Und bei Walden stellt sich das zum Beispiel so, da er schreibt an seine Schwester: Ich werde meine unersättliche Neugier durch den Anblick eines Weltteils befriedigen, der nie zuvor besucht worden ist, und setze vielleicht meinen Fuß auf den Boden eines Landes, das noch kein einziger Mensch betreten hat. Darin besteht für mich die Verlockung, und sie ist so groß, dass sie mich alle Furcht vor Gefahr oder Tod überwinden lässt und mich dazu bewegt, diese mühsame Reise mit dem Glücksgefühl zu beginnen, das ein Kind empfindet, wenn es in den Ferien mit seinen Spielkameraden in einem kleinen Boot zu einer Entdeckungsreise auf dem heimatlichen Fluss aufbricht. Aber selbst wenn sich alle diese Vermutungen als falsch erweisen, kannst du den unschätzbaren Dienst nicht bestreiten, den ich allen künftigen Generationen der Menschheit dadurch erweisen werde, dass ich in der Nähe des Pols eine Passage zu den Ländern entdecke, die zu erreichen im Augenblick so viele Monate in Anspruch nimmt. Oder dass ich das Geheimnis der Magnetkraft löse, das, wenn überhaupt, nur durch ein Unternehmen wie das meine erreicht werden kann. Gut, also soweit Walden. Und gut, man kann das jetzt als noch positiven Ehrgeiz bezeichnen. Aber also ja, die Passage, kannst du den unschätzbaren Dienst nicht bestreiten, den ich künftigen Generationen der Menschheit erweisen werde, ist natürlich schon auch ein bisschen grenzwertig. Und wie wir später sehen werden, ist Walden auch nicht mal durch die Geschichte von Frankenstein, also der dasselbe Motiv zugrunde liegt, und das befriedigt Walden nicht oder das verändert seine Meinung nicht. Also Walden ist da letztlich auch oder wird von Mary Shelley als ja, relativ, also stur und unbelehrbar dargestellt, dass er selbst, wenn seine Expedition schieflaufen sollte, er trotzdem hartnäckig, also alle Kosten bereit ist, in Kauf zu nehmen. Also das ist schon mal das eine Motiv, das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und es ist eigentlich auch ein zentrales Motiv im Buch. Also Entdeckerdrang, Ehrgeiz und bei Frankenstein halt noch Hybris kommt dazu. Das zweite Motiv, was schon auf den ersten Seiten ankommt, ist die Freundschaft. Das werden wir später auch sehen, dass die Freundschaft, beziehungsweise auch im Fall der Kreatur, im Fall des Monsters dann, die Abwesenheit von Freundschaft und Zuneigung, auch sehr zentral ist. Walden schreibt: Aber ein Bedürfnis habe ich, das ich niemals habe befriedigen können. Und dieses Ungenügen empfinde ich nun als einen höchst gravierenden Nachteil. Ich habe keinen Freund, Margaret. Wenn mich die Begeisterung über meinen Erfolg hinreißt, wird niemand da sein, der meine Freude mit mir teilt. Wenn ich von Enttäuschung heimgesucht werde, wird niemand sich bemühen, mich in meiner Niedergeschlagenheit aufzurichten. Zwar werde ich meine Gedanken zu Papier bringen, aber das ist ein unzulängliches Medium für die Mitteilung von Gefühlen. Ich sehne mich nach der Gesellschaft eines Mannes, der Anteil an mir nimmt, der meinen Blick erwidern würde. Du hältst mich vielleicht für romantisch, meine liebe Schwester, aber das Fehlen eines Freundes geht mir außerordentlich nahe. Es gibt niemanden in meiner Umgebung einfühlsam und doch mutig, mit einem gebildeten, aber auch aufgeschlossenen Verstand, dessen Neigung den meinen entspricht und der meinen Plänen zustimmt oder sie verbessert. Ja, also ganz zentrales menschliches Bedürfnis, was Worten hier ausdrückt, die Sehnsucht oder die, ja, ich würde das eigentlich auch als Notwendigkeit bezeichnen, dass man in seiner Umgebung Leute hat, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man sich auf einem Niveau befindet. Und das ist eigentlich sehr schön, dass Mary Shelley das als auch so eines der zentralen Motive, weil das ist ja eine schöne Sache, also dass sie auch diese Notwendigkeit zeigt, dass Zuneigung, Freundschaft, also auch so zentrale Triebfedern oder die Abwesenheit davon, zentrale Triebfedern der, also von negativen Gefühlen sind. Und das ist auch eines der Dinge, wie gesagt, bei dem Monster, bei der Kreatur, die ganze Niedertracht, die die Kreatur entfaltet, hat genau diesen einen Ursprung, die Abwesenheit von Zuneigung, die Abwesenheit von Freundschaft, von Liebe letztlich. Und beim Monster, bei der Kreatur, ich sage immer Monster, aber eigentlich ist es eine Kreatur, beziehungsweise, okay, kommt dann alles später, also kann man sich drüber, ja, ist glaube ich auch so das große Dilemma des Buches, also die Lage des, oder die, wie deutet man das, ja, ich wollte schon wieder sagen Monster, also wie deutet man die Kreatur. Aber zurück zur Freundschaft, oder besser gesagt, zurück, also wie gesagt, das ist, Freundschaft ist so eines der zentralen Motive und das holt Mary Shelley sehr schön auch gleich in den ersten Erzählungen von Worten, die noch relativ ja, gemütlich sind, sage ich mal. Also man wird sehr sachte in das Buch eingeführt. Generell kann ich da gleich drauf kommen oder kann ich gleich erzählen, die Stimmung des Buches ist so aufgebaut, dass man die ersten 50 Seiten, das ist alles schön blumig, kaum negative Worte, also auch so was Worten schreibt, ist ganz gemütlich und auch, wie wir dann im nächsten Kapitel sehen werden, wenn Frankenstein anfängt zu erzählen, seine Lebensgeschichte, das ist alles schön warm und bunt und wohlbehütet und alles ist irgendwie in Ordnung. Und die Stimmung kennt aber letztlich nur eine Richtung in dem Buch. Es geht bergab. Es geht nur bergab. Und ganz am Anfang, das ist super interessant auf alle Fälle. Also da muss man Mary Shelley ein absolutes Kompliment machen. Also das ist keine Story, die in Wellenbewegung verläuft, also wo irgendwie auch, also gut, von der Story her ist es schon immer spannend, also man will schon irgendwie wissen, wie es weitergeht, aber diese Stimmung, die sie, also es zieht einen immer weiter rein. Also wie ich im ersten Teil gesagt habe, das ist dann irgendwann auch ein bisschen zäh und langweilig. Okay, das ist das Handwerkliche, das muss man ihr, wie gesagt, ein bisschen vorwerfen. Oder deswegen ist es wahrscheinlich auch kein Roman der Weltliteratur geworden, also der richtig, richtig Aufsehen erregt hat, Goethes Faust zum Beispiel. Also wie gesagt, dass ihr ein bisschen das Handwerkliche fehlt, aber wie gesagt, was so diese Stimmung angeht, dass es nur eine Richtung kennt, ist super interessant. Also normalerweise erwartet man, ja, da kommt mal so ein bisschen wieder was Positives. Nee, also bei dem Buch überhaupt nicht. Und Es sorgt natürlich auch dafür, dass man sich ganz am Anfang denkt, die ersten 50 Seiten, was ist denn das jetzt hier? Also ist das wie Schauergeschichte? Also habe ich mir auch so gedacht, dann irgendwie, na gut, ich lese jetzt weiter, weil es mich ja interessiert, aber naja. Gut, okay, also das war ein kleiner Exkurs. Und dann, okay, setzen wir gleich mal mit der Story fort. Also Walton ist, wie gesagt, mit seinem Schiff unterwegs und ja, das Schiff wird irgendwann vom Eis eingeschlossen. Ich weiß nicht, ob das geplant war, ich glaube nicht. Oder zumindest sorgt das dann später für erhebliche Schwierigkeiten. Und das Schiff ist im Eis eingeschlossen, aber es ist noch alles in Ordnung. Auch kein Grund zur Panik. Und eines Tages sieht die Crew einen Hundeschlitten in einiger Entfernung vorbeiziehen. Und auf diesem Hundeschlitten ist eine große, große Gestalt. Und diese Gestalt, dieser Hundeschlitten, zieht vorbei ins ewige Eis, also auch in die Richtung, wo kein Land ist. Also generell sind sie weit weg vom Land, aber der Schlitten macht in die Richtung, wo auf alle Fälle klar ist, na, da gibt es nichts. Also das kann nicht gut gehen, was da passiert. Und die Kreatur, also die Gestalt, macht halt auch keine Anstalten, da irgendwie Kontakt aufzunehmen. Also ja, und die Crew wundert sich halt, okay, was ist das? Naja, komisch, irgendein Lebensmüder halt. Oder jemand, der sich verirrt hat. Aber der hätte ja auch zu uns kommen können, ist ja was. Ja, und einen Tag später passiert ungefähr dasselbe. Also dann kommt wieder ein Hundeschlitten vorbei und der kommt aber dann zum Schiff und auf diesem Hundeschlitten befindet sich ein Mann am Ende seiner Kräfte. Er ist total ausgemergelt, komplett fertig. Er hat auch, glaube ich, nur noch zwei Hunde da und ja, und diese Person ist der Schweizer Wissenschaftler Viktor Frankenstein. Und da wundert sich die Crew aber wieder, weil dieser Mann, Frankenstein, er will eigentlich gar nicht so richtig an Bord kommen, obwohl er eigentlich, also wie gesagt, er muss einen schrecklichen Anblick abgegeben haben. Sondern er fragt einfach nur, ob die Crew jemanden anders gesehen haben. Und das bejahen sie natürlich. Also einen Tag vorher haben sie gesehen, okay. Und Frankenstein will eigentlich gleich hinterher. Also er will eigentlich gar nicht an Bord kommen. Er wird dann aber überredet, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, wer. Ich glaube Walton, wahrscheinlich Walton, sagt ihm, also pass auf, du kannst ja hier, was weiß ich, eine Suppe essen und dann kannst du ja gerne weiter, aber in dem Zustand, also guck dich mal an, so ungefähr. Aber Frankenstein ist entschlossen, er ist, und das wird dann am Ende auch aufgeklärt, warum letztlich. Und okay, Frankenstein lässt sich überreden, kommt an Bord und ja, merkt dann auch, okay, das... Der hat schon recht, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr und er wird dann auch vom Arzt gepflegt und der Arzt sagt auch, um Gottes Willen, also nee, du gehst nirgendwo mehr hin, Junge, du bleibst erstmal hier und ja, macht er dann auch und ja, ist dann mit Walton zusammen, seine Bezugsperson und ja, da will ich gleich wieder was vorlesen, denn der Wunsch von Walton, von, keine Ahnung, 10 Seiten vorher oder in der realen Welt wahrscheinlich von einer Woche vorher oder so, aus dem Brief seiner Schwester, ist tatsächlich erfüllt worden. Also es ist, Walton hat jemanden gefunden. Die beiden müssen sich, es muss so, die Chemie muss absolut gestimmt haben. Und auch wenn Frankenstein, wie gesagt, einen relativ erbärmlichen Eindruck gemacht hat, aber Walton schreibt: Ein so interessanter Mensch ist mir noch nie begegnet. In seinen Augen liegt meist ein Ausdruck von Wildheit, ja sogar Wahnsinn. Aber gelegentlich, wenn ihm jemand eine Freundlichkeit oder nur einen geringfügigen Gefallen erweist, leuchtet sein ganzes Gesicht auf, wie von einem unvergleichlichen Strahl von Güte und Sanftheit getroffen. Aber meist ist er niedergeschlagen und bedrückt. Und manchmal knirscht er mit den Zähnen, als könne er die Last der ihn erdrückenden Leiden nicht mehr ertragen. Ich persönlich beginne ihn wie ein Bruder lieb zu gewinnen. Und sein ständiger tiefer Schmerz erfüllt mich mit Sympathie und Mitgefühlen. Er muss in besseren Zeiten ein edler Mensch gewesen sein, wenn er selbst jetzt als menschliches Wrack so anziehend und liebenswert wirkt. Ich schrieb in einem meiner Briefe, meine liebe Margret, dass ich auf diesem weiten Ozean keinen Freund finden würde. Doch ich habe einen Menschen gefunden, den ich liebend gern als Vertrauten meines Herzens gewonnen hätte, ehe sein Lebensmut durch Elend gebrochen wurde. Ja, also Worten ist irgendwie überglücklich. Wie gesagt, das entspricht auch dem Duktus der Stimmung. Also Mary Shelley ist am Anfang sehr gnädig mit ihren Protagonisten und erfüllt Worten diesen Wunsch. Und erst zum Ende hin werden wir sehen, na, das ist aber alles von sehr kurzer Dauer. Also, ja gut, ich will das noch nicht spoilern, wie das Ganze ausgeht. Ein bisschen Spannung muss ja trotzdem sein. Ja, und Frankenstein fängt dann an. Also das Ganze geht dann noch ein bisschen weiter, blumige Worte an die Schwester und ja, wie das alles so ist. Und auch ein bisschen sehr viel von dieser Lobhudelei hätte man auch kürzer machen können. Aber gut, okay, will sie ja nicht beklagen. Es ist eine der wenigen schönen Stimmungen im Buch. Schöne heile Welt am Anfang noch. Ja, und Frankenstein wird dann wieder, kommt wieder ein bisschen aufgepäppelt. Anscheinend gut, wenn Worden zu dem Entschluss kommt, dass er früher ein besserer Mensch gewesen sein muss. Also Frankenstein interagiert auch, ist wieder halbwegs aktiv, aber ist immer noch körperlich geschafft. Also man muss sich natürlich auch vorstellen, im ewigen Eis eingeschlossen, also das ist jetzt bestimmt keine schönen Temperaturen auch die ganze Zeit und auf einem Schiff, ich weiß nicht, wie man das warm kriegt. Heizung, das ist am Anfang des 19. Jahrhunderts. Ja, also das ist bestimmt nicht einfach. Mein Gott, wahrscheinlich mit Decken und Fellen kann man sich da irgendwie warm halten, aber es sind jetzt, denke ich mal, nicht die idealen Bedingungen, um aus einem körperlich sehr gebrechlichen Zustand auch wieder zum Modellathleten zu werden. Aber okay, Frankenstein hat auf alle Fälle Kraft und Frankenstein erzählt Worten seine Geschichte. Darauf komme ich dann im nächsten Teil. Und um den Teil abzuschließen, möchte ich mal auf die Erzählform eingehen. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass die Geschichte eigentlich nur von Walton erzählt wird. Und das ist letztlich auch so. Also wir sehen hier, am Anfang schreibt Walton seine Geschichte an seine Schwester. Als nächstes schreibt er, ja sehr ausführlich, also das ist ein Großteil des Buches, schreibt er Frankenstein seine Geschichte auf. Und in der Mitte des Buches bekommt Frankenstein von der Kreatur die Geschichte erzählt, die dann Frankenstein wieder an Worten weitergibt. Also man sieht, es ist schwer interessant, also diese Erzählform. Weil nachdem die Kreatur die Geschichte Frankenstein erzählt, erzählt Frankenstein wieder und ganz am Ende erzählt Worten wieder. Also es ist quasi verschachtelt. Am Anfang Worten, dann Frankenstein, die Kreatur, Frankenstein, Worten. Also ganz interessant. Auch von den Anteilen her ist es ungefähr immer gleich gehalten. Also die ersten 40 Seiten Worten, die letzten 40 Seiten Worten, ein Großteil Frankenstein und in der Mitte zentral. Also sehr symmetrisch aufgebautes Werk. Und na gut, jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat Mary Shelley damit was bezweckt? Also da gibt es Spekulationen oder kann ich auch mal ein bisschen drüber spekulieren. Also meine erste Sache, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, dass es einfach ein schönes Stilmittel ist. Also dass man einfach sagen kann, okay, wenn ich einen Roman verfasse, ja, wie erzähle ich den? Erzähle ich den als Ich-Erzähler? Erzähle ich den aus der dritten Person oder mache ich irgendwie so multiple Geschichten draus halt? Und na gut, Mary Shelley entscheidet sich halt, okay, da gibt es halt einen. Und dem muss man dann halt auch irgendwie vertrauen. Also das ist auch schon der zweite Punkt, worüber man spekulieren kann. Das ist natürlich die Geschichte, ich sag mal, depersonalisiert ist. Also man weiß ja nicht, also man kann davon ausgehen, klar, dass Walton wahrscheinlich die Wahrheit schreibt, aber es ist halt letztlich am Ende Waltons Erzählung und nicht die Erzählung von Frankenstein und auch nicht die Erzählung der Kreatur. Also man steht am Ende dann da und denkt sich, na gut, aber das ist ja jetzt nicht, also Mary Shelley erzählt ja nicht aus der dritten Person die Geschichte von Frankenstein, sondern sie lässt ja Walton das erzählen. Also ganz spannend. Ja, und die dritte Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, letztlich sind das ja dann drei, also Geschichten von drei Männern. Also wenn man jetzt mal annimmt, dass die Kreatur ein Mann ist, ich glaube, Frankenstein hat es aber auch so angelegt, also die Kreatur als Mann zu erschaffen. Mal ganz abgesehen davon, dass es 2,40 Meter groß ist, also gut, das ist auch für einen Mann viel zu groß, aber weiß ich jetzt gar nicht. Also na, höchstwahrscheinlich hat es gar kein Geschlecht. Also, es ist ja eine Kreatur, es ist ja kein Lebewesen an sich. Aber egal, also jedenfalls die Geschichte, also es wird ja die Geschichte von drei Männern erzählt, von Walton, von Frankenstein und von der Kreatur. Und letztlich sind das ja dann drei Protagonisten, also so kann man das ja auch trennen halt, indem ich das Buch unterteile. Also jeder darf halt seine Geschichte erzählen oder es wird die Geschichte erzählt von den drei Personen. Ja, und wir werden halt sehen, dass, naja, also was ich vorhin sagte, dass Mary Shelley an den Männern oder zumindest an diesen drei Protagonisten, oder wenn ich es gerade richtig überlege, eigentlich nur an diesen drei Protagonisten ja negative Sachen aufzeigt. Also bei Walton ist es halt eben diese Unbelehrbarkeit. Also Walton hört sich die Geschichte von Frankenstein an, die ja, schlecht ausgeht und lernt nichts draus. Also an ihm lässt sie kein gutes Haar, an Frankenstein schon mal gar nicht. Und an der Kreatur irgendwie auch nicht. Also gut, die Kreatur ist halt die unglücklichste, die tragischste Figur. Okay, will ich jetzt gar nicht zu viel, ansonsten braucht ihr das ja alles nicht mehr anhören. Die Kreatur ist natürlich die unglücklichste Figur, aber letztlich moralisch auch überhaupt nicht integer. Also funktioniert nicht. Ja, und da kann man natürlich, wie gesagt, drüber spekulieren, ist das, ja, also sie erzählt halt, oder durch diese Erzählform, ja, drei Geschichten und drei individuelle Niedergänge, also drei individuelle Gedankengänge, die ja, negative Charaktereigenschaften zeigen und das in unterschiedlichster Ausprägung. Ja, also gut, wie gesagt, das ist alles ein bisschen spekulativ, aber das sind so ein bisschen meine Gedanken. Aber letztlich, ja, das ist interessant. Also einmal eben diese Stimmung, die das Buch verbreitet oder dass sie halt nur eine Richtung kennt und dass Mary Shelley da auch sehr, sehr stringent ist. Also das hat man ja vielleicht auch gerade gemerkt an den Textpassagen, das ist alles noch sehr blumig und schön und da. Ich suche einen Freund und dann findet er, ja, das ist herrlich, das ist herzerweichend. Und wenn man dann später, überlege ich sogar, ich glaube, ich werde wahrscheinlich gar nicht so viel vorlesen. Ja gut, schon war es klar, aber Leid. Also ist unerträglich. Also das ist sehr, das macht den Roman, macht es auch interessant, den Roman, also das irgendwie so zu lesen, wenn man sich das so ein bisschen auf abstrakter Ebene überdenkt. Und halt eben diese Erzählform, die auch sehr interessant ist, also das kann man langweiliger gestalten sozusagen. Okay, gut, also das war so ein bisschen die Einleitung. Und na gut, das nächste Mal geht es dann um Frankenstein. Also er erzählt worden, wie gesagt, seine Geschichte. Und ja, das ist dann eigentlich so die Hauptstory. Walton Vorgeplänkel, Einführung schon ein bisschen von den Motiven, Einführung von Walton, zentraler Charakter, weil er erzählt das Ganze. Ja, so geht das Buch los. Dann mal schauen, wann ich das nächste zusammenkriege. Bis dahin.